Der Podcast der Andreas Hermes Akademie. Der Podcast für alle, die an Entwicklung und Veränderung interessiert sind. Für Menschen von Menschen.
Diskutieren, verstehen, inspirieren. Mit Themen für MacherInnen in und für die ländlichen Räume. Das ist der Podcast Landaussichten.
Ja, hallo, das ist Landaussichten. Heute mit mir, Mareike Mein von der Andreas Hermes Akademie, zum Thema kreislaufgerechtes Bauen auf dem Land. Was kann Urban Mining bewirken? Und da habe ich gleich zwei Gäste mit am Start. Einmal Frau Dr. Christina Sager-Klaus und Herr Stefan Bublak. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind.
Hallo.
Als erstes würde ich vorschlagen, dass Sie sich mal vorstellen. Wer sind Sie? Was ist Ihr Hintergrund?
Ja, mein Name ist Christina Sager-Klaus. Ich bin studierte Architektin, war lange in der Forschung tätig und bin jetzt seit anderthalb Jahren hier bei der Stadt Korbach angestellt im Fachbereich Bauen und Umwelt und hier für die Stadtentwicklung und unter anderem auch für den Klimaschutz zum Beispiel zuständig.
Mein Name ist Stefan Bublak. Ich habe nicht promoviert, bin nur Architekt und war lange Zeit der Leiter der Planungsabteilung in Kassel und bin seit 2013 hier in Korbach. Und das große Projekt, was halt hier realisiert wurde in der Zeit, ist das Rathaus.
Ja. Genau, und das ist ja das Spannende, weshalb wir dann auch jetzt über Urban Mining ein bisschen sprechen können. Ist ja spannend, da haben wir also jetzt zwei Architekten mit am Start. Und das würde mich natürlich besonders interessieren, auch wenn Sie sagen, Sie wollten das mittelalterliche Rathaus da neu gestalten. Korbach in Hessen, wenn ich recht informiert bin, so um die 12.000 Einwohner in der Kernstadt.
Nein.
Nein? Okay.
Fast 25.000.
25, okay, aber ich dachte in der Kernstadt, ne? Aber okay,
ja, 25. Kernstadt 18.000 ungefähr.
Genau. Und dann 14 Ortsteile und dann kommt man auf rund 24.000
in etwas. Verstehe. Und ja, wie lief das also genau ab? Gab es da eine Bürgerbeteiligung? Hatten Sie da noch Soziologen mit am Start? Oder haben Sie als Architekten gesagt, so, wir machen das jetzt, Urban Mining ist der neueste Trend, los geht's? Wie lief das ab? Haben Sie Leute beteiligt?
Nein, eigentlich ist das alles viel banaler, aber das kann ich Ihnen ja gern berichten.
Gerne.
Ich bin 2013, wie gesagt, nach Korbach gekommen und es stand auf der Agenda, das Rathaus zu sanieren oder auch gegebenenfalls neu zu bauen. Und das historische Rathaus selber ist ja nun eine relativ kleine Kubatur und der eigentliche Anbau aus den 70er Jahren, das ist das Problem. Das war ein Gebäude, was komplett klimatisiert ist oder war natürlich aus heutiger Sicht. Und das ist in den 70er Jahren der letzte Schrei gewesen. Und im Jahre 2015 war das eigentlich nicht mehr zu renovieren. Also war, wie man so schön sagt, abgängig. Mhm. Und letzten Endes, oder auch der Anfang besser gesagt, war der, dass ich in Person mich dafür interessiert habe, das neue Rathaus doch unter den Aspekten des ressourcenschonenden Bauens zu planen und umzusetzen. Der Begriff, das kann ich immer nur wiederholen, Urban Mining, der war mir damals nicht präsent. Ich glaube, der war wenigen präsent. Wir reden jetzt von 2015. Das ist zwar noch nicht so lange her, aber da hat, können Sie gerne recherchieren, kaum jemand über Urban Mining gesprochen. Das ja. Ganze wurde dem erst, ich sag mal, im Prozess aufgestülpt, als die Frau Dr. Anja Rosen dazu kam, aber vielleicht später dazu. Also ich hatte die Idee, und Architekten ist das nicht so fremd, doch auch umweltgerecht oder ressourcenschonend zu bauen. Also bevor das jetzt Schlaggebäude waren, die jeden Tag in der Presse stehen, war das schon immer auch mein persönliches Anliegen. So wie wir in den frühen 80ern Lehmbauten kreiert haben oder auch schon Holzständerbauten, bevor das jetzt unter ökologischen Gesichtspunkten halt, ich sag mal, nochmal in den Fokus geraten ist, war das für uns schon immer ein Mittel, auch eine neue Form der Konstruktion auszuprobieren. Also auch ein bisschen wissenschaftlich zu arbeiten, wenn man so will, oder innovativ. Und mit diesem Gedanken sind wir damals, oder bin ich damals sogar ganz alleine nach Wiesbaden gefahren zu unserer Landesregierung. Da gab es die Möglichkeit, an einem Gespräch teilzunehmen, um Fördermittel zu generieren. Das war eigentlich der Ansatz. Und ich war dann in Wiesbaden und nach der Runde, da war ein Herr Professor Bringezu, der war vom Wuppertal-Institut, die sich halt mit diesen ganzen Aspekten des ressourcenschonenden Bauens beschäftigen. Und dann hat er gehört, der Herr Bubler kommt und stellt das Projekt Rathaus Korbach vor. Und dann hat er gefragt, er war eigentlich fertig, ob er denn noch bei der Vorstellung dabei sein kann. Hat er niemand was dagegen gehabt. Und dann habe ich mein Projekt vorgestellt und dann fand er das so interessant, den Ansatz, auch da hat noch niemand von Urban Mining gesprochen, dass er gesagt hat, ach, da würde er aber gern mitmachen. Und dann haben wir kurzerhand mit der Landesregierung oder den entsprechenden Protagonisten, die dafür zuständig sind, da war eine Frau Dr. Jäger, gesagt, okay, dann satteln wir einfach auf das Forschungsprojekt von dem Professor Bringezu dieses Projekt noch auf. Ja, also aus dem Grunde ist der Professor Bringezu halt in dem Projekt involviert gewesen, weil er einfach seinen Förderauftrag oder die Möglichkeiten, da Fördermittel zu generieren und da noch vom Land Hessen weiter beauftragt zu werden, das hat man halt einfach verlängert. Und erst dann kam eigentlich dieser gesamte wissenschaftliche Aspekt in das Projekt rein. Den hatten wir ja vorher nicht auf dem Schirm. Und der Professor Bringezu ist dann nach Kassel gewechselt und hat dann mit dem Dr. Mostert, der übrigens über das Thema promoviert hat, die ganze Vorbereitung zum Urban Mining gemacht. Jetzt muss man sagen, wir machen ja eigentlich im zweifachen Sinne Urban Mining. Wir haben ja das historische Rathaus abgebrochen oder zurückgebaut, so heißt es richtig. Also bereits Beton gewonnen, den wieder aufbereitet und in das Rathaus eingebaut. Also dass die urbane Mine praktisch, selbst die aus den 70er Jahren genutzt, und haben dann wiederum als nächsten Schritt auch ein Urban Mining Konzept umgesetzt in Form des Neubaus. Also noch einen Schritt weiter, nicht nur in die Zukunft gedacht, sondern auch noch schon aus der Vergangenheit partizipiert, wenn man so will.
Genau, da würde ich auch noch ganz gerne nochmal drauf eingehen, weil für mich war Urban Mining, also wenn Sie sagen, Sie haben 2015 da das erste Mal von gehört, ich letztes Jahr, ich muss mich outen, und zwar durch Ihre Kollegin. Von daher fände ich es gut, wenn wir da nochmal wirklich das beleuchten, wofür steht Urban Mining, ne? Also ich habe gesehen beim Umweltbundesamt, da stand, die deutsche Volkswirtschaft setzt jährlich rund 1,3 Milliarden Tonnen an Materialien im Inland ein. Über Jahrzehnte hinweg haben sie sich auf diese Weise enorme Materialbestände angesammelt, die großes Potenzial als zukünftige Quelle für Sekundärrohstoffe bergen. Das ist ja quasi der Aufhänger, warum man überhaupt Urban Mining macht, richtig?
Ja gut, ich finde es immer ein bisschen schwierig, man macht ja nicht Urban Mining, sondern Urban Mining heißt ja, es ist eigentlich nur urbane, also eine vom Mensch geschaffene Mine an Rohstoffen. Ich bin jetzt nicht kein Wissenschaftler, ich habe das mal so ganz einfach dargestellt. Und letzten Endes ist es so, dass auch Fachwerkhäuser eine urbane Mine darstellen. Also selbst wenn die 300, 400 Jahre alt sind, war es ja lange Zeit nicht unüblich, wenn die irgendwie zusammengebrochen sind oder teilabgebrannt sind, hat man das Material ausgebaut, wieder aufbereitet und wieder eingebaut. Das ist ja eigentlich auch schon eine urbane Mine. Also keine Erfindung des 21. Jahrhunderts, sondern hat man immer schon gemacht. Also alte Dinge praktisch wieder zu verwerten. Nichts anderes ist das ja. Nur durch die Industrialisierung und immer fortschreitende Industrialisierung, vor allen Dingen auch im Baugewerbe, wo man halt mittlerweile alles machen kann mit Kunststoffen und Metallen, hat man das so ein bisschen vernachlässigt, weil wenn Aldi einen neuen Verkaufsraum baut oder einen neuen Laden baut, dann ist es für die mittlerweile günstiger, alles abzuräumen und alles komplett neu zu bauen. Das ist für die wirtschaftlicher. Also deswegen wird das vernachlässigt. Und solange die Rohstoffe nicht entsprechend geschätzt werden, das wird am Ende des Tages wahrscheinlich nur über den Preis gehen, wird man das auch nicht nutzen. Und natürlich, was noch dazu kommt, das sind ja die Erfahrungen aus dem Abbruch. Wir hatten ja das Ziel, das alte Rathaus aus den 70ern als urbane Mine zu nutzen, auch wenn wir den Begriff in der Form noch nicht kannten. Und das ist ja bei Metallen überhaupt nicht das Problem. Metalle werden schon seit vielen Jahrzehnten ausgebaut und aufbereitet. Das Besondere ist, dass wir halt hier den Beton abgebrochen haben und aufbereitet und wieder eingebaut haben. Und zwar nicht als Baustoff minderer Qualität im Unterbau, sondern tatsächlich im konstruktiven Betonbau. Und das ist halt ein ganz neuer Schritt. Das war auch das erste Projekt meines Wissens, jedenfalls zu der Zeit in Deutschland, weil das noch nicht möglich war. Sie müssen also dann den Beton, den Sie ausbauen, entsprechend vorbereiten, zertifizieren lassen und dann wieder einbauen. Das ist schon relativ mühsam, aber weil wir es wissenschaftlich begleitet hatten, weil es ein Forschungsprojekt war und dann kam noch dazu, jetzt fällt der Name gleich nochmal, über den Architektenwettbewerb, das war eine europaweite Ausschreibung, war ein städtebaulicher Wettbewerb. Das ressourcenschonende Bauen beziehungsweise nachhaltige Bauen war auch ein Bestandteil im Wertungskatalog, aber nicht das entscheidende Kriterium. Großer Zufall war jetzt, dass die AGN mit Heimspielarchitekten, die den städtebaulichen
Wettbewerb... Wofür steht AGN?
N steht für Niederberghaus. Ich glaube, es heißt Architektengemeinschaft Niederberghaus, so ist das gegründet worden. Das ist ein Architekturbüro in Ibbenbüren, mittlerweile relativ groß. Und der Herr Niederberghaus, den habe ich noch kennengelernt, aber der ist mittlerweile auch nicht mehr in dem Büro. Das hat sich aber über die Jahre etabliert, deswegen heißt das nur noch AGN. Also das findet man auch so.
Man wird dann auch irgendwann so ein bisschen betriebsblind, wenn man dann selber immer nur AGN sagt.
Ja, und ich erzähle aber einfach mal weiter, die Kollegin guckt, vielleicht können wir das noch aufklären. Ja. Und der große Zufall war halt, dass die den städtebaulichen Wettbewerb gewonnen haben, gleichermaßen eine Tochtergesellschaft hatten, die heißt Energum. Und die Geschäftsführerin dieser Tochtergesellschaft war die Frau Dr. Anja Rosen. Und die ist ebenfalls am Wuppertal-Institut und beschäftigt sich dort mit ressourcenschonendem Bauen. So, und da waren das also mehrere glückliche Zufälle, die dazu geführt haben, dass das Thema Urban Mining auch erstmal als Begrifflichkeit und auch als Inhalt tatsächlich dann in den Vordergrund gerückt ist.
Ne? Ja, spannend. Und jetzt in Bezug auf die Bürgerbeteiligung, was ich am Anfang wissen wollte, das heißt, Sie haben eigentlich eher so top-down gesagt, hey, hier, da gibt es diese Möglichkeit, wir haben hier das Thema, wir machen das einfach. Wie haben da die Bürger, Bürgerinnen darauf reagiert?
Wir haben das gar nicht gemerkt, genau.
Ah ja?
Ja, also es ist wirklich top-down, so wie Sie sagen. Ich bin ja als Fachbereichsleiter auch dafür zuständig, die Projekte in den Gremien vorzustellen, also Vorlagen vorzubereiten und das dann beschließen zu lassen. Und da das ein sehr herausragendes Projekt ist für so eine relativ kleine Stadt mit einem Bauvolumen von ca. 25 Millionen Euro, ist es natürlich wichtig, sich auf die essentiellen Dinge zu reduzieren, um die Projekte, um das Projekt selbst durch die Gremien zu bringen und entsprechende Beschlüsse herbeizuführen. Und insofern habe ich das nicht so rausgespielt, weil es natürlich immer um die Frage geht, oh, was machen Sie da, Urban Mining, weil das kostet doch bestimmt viel Geld. Und das musste ich natürlich vermeiden, indem man das dann so, ich sag mal, so rausschält als erstmal als Hinderungsgrund. Ne? Mittlerweile, also jetzt rückblickend kann man sagen, es war alles richtig, weil natürlich unter anderem Sie machen das ja auch durch dieses ganze Urban Mining Konzept oder das nachhaltige Bauen natürlich darauf aufmerksam werden und das entsprechende auch positive Rückmeldungen gibt. Ne? Das ist was ganz anderes. Aber wenn so ein Projekt in der Entwicklung ist, wird das ja erstmal kritisch gesehen, weil man hat Angst, wenn man sowas initiiert, was es bis dato noch nicht gab, also Rückbau unter den Gesichtspunkten des Urban Minings. Oh, 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 das kostet aber bestimmt viel Geld. Ne?
Oder führt zu Verzögerungen oder hat sonst irgendwelche Risiken für das Projekt. Und das ist auch so mein Eindruck, das würde ich vielleicht auch gerne ergänzen, dass halt eigentlich vor dem riesigen Projekt Rathausneubau, was ja schon wirklich eine Riesenaufgabe war, vielleicht dieses innovative Urban Mining, dieser Aspekt tatsächlich da so ein bisschen in den Hintergrund getreten ist, weil das Projekt an sich schon so dominant und so groß und so eine große Herausforderung war. Also es ist quasi dann so ein bisschen so das Sahnehäubchen noch drauf, da es ja geklappt hat und da es ja letztlich erfolgreich umgesetzt werden konnte. Ne? Wäre das jetzt wirklich so richtig schief gegangen oder man hätte festgestellt, das kann man gar nicht machen mit dem Betonrecycling oder ne, dann wäre es vielleicht auch anders wahrgenommen worden dann. Aber es hat ja gut funktioniert und es ist ja ein gutes Ergebnis geworden. Aber es war tatsächlich eigentlich so die zweite Frage hinter dieser großen Aufgabe Rathausneubau.
Ja, verstehe. Und dann haben Sie das quasi einfach mitgemacht und für die Bevölkerung vor Ort war eigentlich eher, dass das Rathaus neu kommt, die Sensation und gar nicht so sehr das Wie. So nehme ich das jetzt gerade.
Muss man es auch so sehen, Sie können das nicht vergleichen mit einer großen Stadt. Also die Bürgerbeteiligung ist jetzt hier, ich sag mal, relativ smart, würde ich es mal nennen, im positiven Sinne. Wir müssen die Bürger werden beteiligt natürlich über die regionale Presse und über die Sitzungen, die öffentlich stattfinden. Aber das Interesse ist nicht so groß, sondern das Interesse ist mehr so in dem Bereich, was ist augenfällig. Und das Urban Mining sieht man ja erstmal nicht. Ne? Das ist ja nur ein Begriff, der für irgendwas steht. Und man wird dann aufmerksam, wenn dann Berichte in der Hessenschau kommen oder es kommt ein Bericht in der Wirtschaftswoche, also so überregionale Medien, die darauf anspringen, dann bekommt das auch so einen gewissen Glanz. Und dann werden die auch Bürger auch mitgenommen. Ansonsten, wenn ich mich unterhalte, so auf der Straße mit irgendjemandem, dann geht es eigentlich weniger um das Urban Mining, sondern eher um das, wie ist das Rathaus im Stadtbild. Ne? Ja, ich wüsste jetzt nicht, wie ein Beteiligungsprozess aussieht, wo man sagt, wollt ihr auch Urban Mining? Ich glaube, das ist schwer zu vermitteln. Ne?
Ja, vor allem, weil das Wort ja vielleicht auch dadurch, dass es Englisch ist, vielleicht gar nicht so sehr anspricht. Und ich habe mich auch gefragt, ich glaube, wir hatten da kurz drüber gesprochen vom Vorfelde, Frau Sager-Klaus, warum das nicht rurales Mining heißt. Also das braucht ja gar nicht urban sein, sondern Korbach macht das ja vor, dass das auch im kleineren Kontext sehr wohl auch angewandt werden kann.
Ja, das Urban Mining, das steht ja irgendwie für so eine bestimmte Art zu bauen oder einen Bau zu konzipieren, jetzt noch gar nicht mal so sehr jetzt aus der, also das eine ist ja der Gedanke, man verwendet Baustoffe wieder, die man vorfindet, also jetzt das Recycling der Betons und das Wiedernutzen des Betonbruchs dann im Neubau. Der zweite Aspekt ist ja noch das neue Rathaus so zu bauen, dass man es theoretisch auch wieder demontieren könnte oder beziehungsweise leicht zerlegen könnte. Also das praktisch schon als urbane Mine. Es steht halt jetzt nicht auf dem Acker, es steht halt in der Stadt. Insofern ist das schon auch urbane Mine eigentlich der richtige Begriff, dann wieder nutzen könnte. Das ist natürlich auch eine sehr theoretische Überlegung, weil eigentlich bauen wir es ja möglichst nicht gleich wieder zurück oder zumindest auch nicht in einem Zeitraum, den wir überblicken können, auch was jetzt die Entwicklung von Bautechnik angeht, was die Frage nach Ressourcennachfrage, Baustoffnachfrage und diesen ganzen Recycling-Aspekten angeht. Also das heißt, eigentlich haben wir jetzt da so eine Idee umgesetzt, die wir jetzt aktuell zu unserem aktuellen Kenntnisstand so ganz vernünftig finden, aber natürlich für einen späteren Zeitpunkt, den wir noch überhaupt nicht überblicken können. Von der Perspektive, das neue Rathaus schon als urbane Mine zu konzipieren, haben wir ja praktisch jetzt etwas umgesetzt, was vielleicht in 30 Jahren, vielleicht in 50 Jahren mal zum Tragen kommt, ohne dass wir wissen, ob das da dann wirklich relevant ist oder wie weit dann die Technologie fortgeschritten ist, wie weit man dann das braucht, was sich da dann getan hat, auch in der Bauindustrie und so weiter. Also das heißt, es ist eigentlich tatsächlich so eine Idee von einem Konzept, ohne dass wir jetzt sagen, das brauchen wir jetzt innerhalb der nächsten 20 Jahre, weil wir wollen es ja nicht wieder abbauen.
Ja, eigentlich dürfte man die nächsten paar hundert Jahre nicht gebrauchen, weil das Beste am ressourcenschonenden Bauen ist immer dann verwirklicht, wenn man es überhaupt nicht zurückbaut, sondern so erhält, wie es ist. Ne? Vielleicht ein Qualitätsmerkmal, das Urban Mining hat, ist schlichtweg, dass man verzichtet beim Bauen, also ich sag mal eher klassisch konventionell baut, also nicht verklebt, verschweißt und irgendwelche Bahnen aufbringt aus Plastik oder Kunststoff, sondern dass man halt Baustoffe einsetzt, die eher geklipst, geschraubt, gesteckt sind. Und dann hat man eigentlich wieder eher so eine traditionelle Bauweise, die hat es vorhin mit den Fachwerkbauten schon mal angesprochen, die halt einfach auch voraussetzen, dass man sortenreines Material einsetzt und das auch klassisch handwerklich verbindet. Und dann kann man es auch leichter zurückbauen. Das sind also zwei Qualitätsmerkmale, die man da eigentlich miteinander verquickt. Einerseits das qualitätsvolle handwerkliche Bauen und gleichzeitig den Aspekt, ich kann es auch wieder zurückbauen einfacher, ne? Dieser Gedanke, der ja heute wieder eine große Rolle spielt, wäre es nicht sinnvoll, Auflagen zu schaffen, dass man Elektrogeräte auch reparieren können muss. Und das ist eigentlich bei dem Gebäude jetzt genauso gedacht. Es gibt ein Metalldach oder es gibt Alu-Holzfenster, wo die beiden Schichten, das Holz innen und das Aluminium außen, je nach ihren Qualitätsanforderungen erstmal ausgewählt werden, möglichst langlebig sind und dann auch nur mit Steckverbindungen. Also wenn irgendwas kaputt geht, innen oder außen oder der Fensterflügel, dann kann man den reparieren, was beim Kunststofffenster schon deutlich schwerer wird. Und auch wenn man Abdichtungen hat, ein wichtiger Punkt ist, wir haben die ganzen Abdichtungen im Beton weggelassen. Wir haben von vornherein halt im Unterbau einen wasserundurchlässigen, also einen sogenannten WU-Beton verbaut. Dadurch ersparen sich sowohl außen als auch innen irgendwelche Abdichtungen. Sie haben also, wenn Sie wirklich in 200 Jahren das Gebäude zurückbauen würden, könnte man den Beton sortenrein ausbauen. Das ist ja genau das Problem, was wir bei dem ersten Rückbau aus den 70er Jahren hatten. Das Material war überwiegend nicht oder in vielen Fällen nicht sortenrein.
Genau, das wäre auch meine Frage gewesen, ne? Also ob man da nicht auch Sorge hat vor unliebsamen Entdeckungen, wenn man so einen 1970er Jahre Bau dann da mit einbezieht. Wie war das für Sie?
Genau, Sie haben nicht nur Sorge davon, sondern Sie versuchen ja auch, dass die Sorgen so ein bisschen abzumildern, indem Sie vorher alles untersuchen. Aber Sie finden immer wieder Dinge, mit denen Sie nicht gerechnet haben. Wir hatten zum Beispiel sogenannte Rippendecken. Das ist jetzt ein Fachbegriff, der eine Deckenkonstruktion, die nicht flach ist, sondern aus Rippen besteht und dadurch entsprechend stabilisiert wird. Da war eine sogenannte verlorene Schalung drin. Das heißt, die Holzschalung, die damals genutzt wurde, um den Beton aufzubringen, die ist einfach mit verbaut worden und dann wurde die drin gelassen. Und wenn man die dann zurückbaut, dann hat man nicht den Beton, sondern hat eine mit dem Beton verbackte Holzschalung. Jetzt hat man trotzdem versucht, die beiden Materialien zu trennen, weil sie natürlich die Holzanteile im Beton nicht verbauen können. Das ging aber nicht. Wir haben es zerkleinert, dann gibt es sogenannte Windsichter. Da wird der Beton in kleinen Bröseln an so einem Windgerät vorbeigefahren und der Wind versucht dann, das Holz da rauszupusten, damit der Beton liegen bleibt. Also das klingt so ein bisschen alles. Also das ist sehr großer Aufwand und wir haben es trotzdem nicht geschafft, das zu trennen, also entsprechend Sorten reinzubekommen. Und genau das vermeiden wir ja mit unserem neuen Konzept Urban Mining. Also hier sollte es möglich sein, wenn man dann in 1000 Jahren oder 500 das Rathaus zurückbaut, dass man nicht irgendwas miteinander verklebt vorfindet. Das ist unsere Intention.
Das heißt also, Sie würden schon sagen, dass man heutzutage eigentlich auch bewusster bauen sollte im Sinne davon, dass man nachfolgenden Generationen eben das erleichtert, auch ein erschließbares Materialdepot vorzufinden.
Ja, absolut. Das ist eigentlich die Idee. Und wir haben ja hier auch in Korbach im Grunde ein Modellprojekt, was ja deswegen auch wissenschaftlich begleitet wurde. Wir sind ja auch bei vielen Dingen, sowohl bei dem Rückbau als auch beim Neubau, gab es ja immer wieder Probleme, sei es mit bestimmten Firmen, bei der Ausschreibung, bei der Preisgestaltung, bei der Ausführung. Dann ging es noch das Thema mit der Materialbeschaffung zwischendrin. Das ist natürlich ein generelles Problem mittlerweile. Und das sind alles Dinge, die man einfach mal ausprobieren muss. Und das Land Hessen hat daraus hin ja so einen Katalog entwickelt oder Lehrbuch ist jetzt übertrieben, Handbuch, Leitfaden, wo man drin lesen kann. Den können Sie online auch sehen, wenn Sie wollen. Ich weiß nicht genau, wo es hinterlegt ist.
Das können wir ja noch verlinken in den Shownotes. Das können
sicherlich noch kommen, ja. Da kann man das nachschauen. Wie viele Architekten das schon gemacht haben, das weiß ich allerdings nicht, weil natürlich mit Aufwand verbunden. Also den größeren Aufwand, der liegt nicht bei den Handwerkern. Den kann man relativ gut beschreiben, was sie zu tun haben. Und ein Dach aus Zinkblech ist halt ein Dach aus Zinkblech, sondern es liegt eher bei den Planenden, die halt im Vorfeld sich besser überlegen müssen, wie sie eigentlich die Bauteile ineinander fügen. Das ist so ein bisschen verloren gegangen in den letzten Jahren, weil man kann ja alles auch notfalls kleben.
Ja, verstehe.
Das ist vielleicht tatsächlich halt, dass wir diese Renaissance von diesen bewussteren oder durchgeplanteren Vorgehensweisen brauchen. Das ist ja tatsächlich jetzt eigentlich nur deshalb nötig, weil wir zwischendurch diese absolute Machbarkeit so lange gepflegt und genutzt haben. Also wo man einfach gesagt hat, also ob das jetzt, sag ich mal, in der Bautechnik war oder auch in der Anlagen- und Klimatechnik, im Prinzip hatten wir ja jetzt eine relativ lange Phase. Alles geht. Also man kann alles machen, man kann kleben, man kann mit Beton Verbundbauteilen zum Teil wahnsinnige Konstruktionen auch herstellen, ohne Rücksicht auf später. Also man hat eigentlich immer sich so die Illusion so hingegeben, naja, wir machen das ja für ewig. Ja? Und dann festgestellt, also insbesondere bei der Klimatechnik ist das ja auch so ein gutes Beispiel. Wir haben eigentlich dann relativ schnell festgestellt, das ist überhaupt nicht ewigkeitstauglich. Das ist noch nicht mal 100 Jahre tauglich, weil sich dann eben die Anforderungen ändern, weil die Technik doch nicht das geliefert hat, was sie versprochen hat, weil sich Schwierigkeiten herausgestellt haben. Und dann wiederum natürlich mit diesem ganzen Dilemma, dass man es dann eben nicht vernünftig umbauen, aufrüsten, ertüchtigen konnte, dann eben jetzt vor der Herausforderung stehen, dass wir diese Gebäude dann wirklich ersetzen müssen, lange vor ihrer eigentlichen Standzeit, für die mal ausgelegt waren. Und das ist natürlich schon an sich eigentlich so ein Ressourcensuper-GAU, den wir da produziert haben. Aber der liegt natürlich jetzt schon zurück. Also das heißt, wir haben ja diese vielen nicht mehr zeitgemäßen und nicht mehr tauglichen Gebäude aus den 60er und 70er Jahren jetzt genau vor diesen Herausforderungen.
Ja, wir kommen ja jetzt ja schon wieder dahin. Das heißt, wir haben ja noch in 2018, 19 ganz entspannt Blockheizkraftwerk und Versorgung mit Gas geplant. Und wir sehen ja gerade, in welchem Tempo da die Bundesregierung voranschreitet. Wir sind ja jetzt schon wieder überholt von der Technik. Also wenn wir jetzt über Wärmepumpen sprechen, bei dem Rathaus, ich wüsste gerade nicht so richtig, was macht.
Ja, das stimmt. Eigentlich ist das ja dann Urban Mining auch ein philosophisches Thema, ne? Wenn man sich mit der eigenen Vergänglichkeit da auseinandersetzt und sagt, ja, das ist vielleicht eben doch nicht für die Ewigkeit so, was wir schaffen, sondern das sollte eher so sein, dass man nachfolgenden Generationen das erleichtert, was Neues draus zu machen aus den Ressourcen.
Ich glaube, ja, würde ich gar nicht mal so sehen, weil das ist eigentlich eine Entwicklung, die in den letzten Jahren forciert worden ist, weil wir wohnen ja hier oder wir arbeiten hier in der Stadt. Hier sind ja viele Häuser 300, 400, 500 Jahre alt. Und genau. Da sieht man schon, das ist 500 ist natürlich keine Ewigkeit, keine Frage. Aber zumindest haben wir viel, viel längere Standzeiten, als das heute in heutigen Gebäuden zugemutet wird. Und die Gebäude, auf die ich hier gucke, wenn ich bei mir aus dem Fenster schaue, die 300, 400 Jahre alt sind, die sind zwar auch schon zwischendurch immer mal saniert worden, aber wahrscheinlich stehen die noch 300 Jahre. Und das ist ja schon erstaunlich, ne?
Ja, und im gewissen Sinne haben Sie natürlich völlig recht. Also es ist natürlich so ein Statement, dass man sagt, ja, wir sind uns dessen bewusst, weil wir ja eben nicht wissen, was kommt. Ne? Also wie gesagt, also ich würde jetzt auch den Architekten und Planern der 60er und 70er Jahre jetzt keinen bösen Willen unterstellen. Die haben ja auch gedacht, das ist sozusagen das Nonplusultra der Zeit, ja, und sage ich mal, der Trend und so. Aber sicher, das sind natürlich so die Randbedingungen, mit denen wir uns jetzt heute beschäftigen. Also wir kommen da tatsächlich natürlich auch gedanklich und so von dem Grundansatz an die Grenzen der Möglichkeiten, die Grenzen der Machbarkeit.
Wobei, ja, eins muss man noch bedenken, wir reden jetzt ja nur über ein Gebäude. Das Gebäude steht ja im städtebaulichen Kontext und wir sind ja eine historische Stadt, im mittelalterlich geprägt noch in vielen Dingen. Da haben Sie ja natürlich auch ganz andere Zeitspannen. Beim Gebäude reden wir über 20, 30, 50, vielleicht 100 Jahre, dann ist das schon was. Und bei einer Stadt reden Sie über 800, 900.000 Jahre. Ne? Das ist also was anderes. Und Urban Mining bezieht sich meiner Auffassung nach halt nicht nur auf ein einzelnes Gebäude oder ein Bauteil, sondern eigentlich auch den Städtebau. Da ist ja eine Entwicklung, die viel, viel länger halten muss und auch funktionieren muss. Und urban ist ja Stadt per se, oder sollte es zumindest sein. Ne? Nicht als Mine, sondern als funktionierendes Konstrukt.
Ja, deshalb sagte ich auch, also für mich ist es auf jeden Fall eine philosophische Frage, weil ich bin aufgewachsen in einem Bauernhaus, das mehr als 120 Jahre alt ist. Und für mich ist es so, dass es für immer da stehen bleibt. Und diese Idee, dass es immer mal einfach nur, in Anführungsstrichen nur ein Materialdepot ist, ja, ist schon irgendwie so ein Paradigmenwechsel.
Deshalb meinte ich. Weil man natürlich auch sagen muss, also wie Stefan Bublak vorhin gesagt hat, also auch die alten Bauernhäuser, ne, also die alten Scheunen und sowas, die waren in gewisser Weise Materialdepots, wenn es denn anstand. Ne? Also einfach aufgrund von dem Wert von diesen Baustoffen, die da drin verbaut waren. Ohne dass das, glaube ich, dann lässt sich den Errichtern immer so bewusst war, dass die gesagt haben, ja, wir bauen das jetzt so, damit das auch ein Baustoffdepot ist. Ich glaube, das war einfach viel selbstverständlicher. Und vielleicht muss man diesen Gedanken da jetzt einfach auch so ein bisschen wieder mehr verinnerlichen, ne, dass man nicht in diesem Unikat-Denken so verhaftet bleibt, sondern dass man wirklich sagt, okay, nee, klar, das muss Kern des Ansatzes sein. Ja? Also ohne, dass man jetzt sagt, okay, ich fokussiere mich drauf, dass das so vergänglich ist oder ich konzentriere mich, aber es muss möglich sein, da Dinge auch wieder zu verwenden.
Ne? Und denken Sie, dass es da klarere Vorgaben geben müsste, auch für alle, die jetzt ein Haus bauen?
Ach, naja, sagen wir mal so, ist immer die Frage, wie viel man wirklich erreicht durch Vorgaben. Ne? Das ist ja ein sehr breites Feld. Also ich finde den Ansatz, dass man sich jetzt das von der Bundesregierung her auch ein bisschen vortastet und sagt, naja, wenn ihr jetzt eine höhere Förderung bekommen wollt, dann müsst ihr auch ein bisschen mal im Lifecycle denken und überhaupt mal diese Ansätze prüfen. Ich glaube, da wird dann natürlich auch viel Bewegung in die Bauindustrie kommen, weil die natürlich auch dann versuchen wollen, ihre Produkte entsprechend zu zertifizieren und darzustellen. Also ich glaube, da ist der einzelne Bauherr, vielleicht sogar der einzelne Planer, dann in dieser ganzen Bandbreite wahrscheinlich auch ein bisschen überfordert. Ne? Aber ich finde es schon gut, wenn da die Anforderungen an die Bauindustrie und an die Produkthersteller natürlich angehoben werden, weil die da letztlich dann auch ein Stück weit verantwortlich dafür sind, was man dann hinterher für ein Müllproblem bekommt unter Umständen.
Ja, ja, klar.
Ich meine, jedes Bauprodukt hat ja eine Zulassung. Wir sind ja in Deutschland da sehr korrekt. Und da muss man halt einfach überlegen, was man da zukünftig, auch wenn man bestimmten Lobbygruppen da vielleicht auf die Füße tritt, zukünftig noch alles im Haus einbauen will. Ich meine, wir haben, Asbest war ja auch schon mal ein heiliges Baustoff, weil einfach feuerbeständig und leicht zu verbauen, bis man dann gemerkt hat, oh, das ist doch gar nicht so gut. Ne? Und da muss man auch mit anderen Dingen umgehen, auch wenn es so banale Sachen sind wie Styropor. Man sollte auf sowas im Grunde eigentlich vermeiden. Man muss jetzt nicht direkt mit Schafwolle anfangen. Das ist ja dann der krasse Wechsel. Aber es gibt auch Dinge irgendwo dazwischen. Einfach mal mehr überlegen, was man verbaut, welche Materialien und wie man die dann auch zueinander fügt. Das habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt. Und da kann durchaus möglich sein, also nicht, dass man alles verbietet, aber doch vielleicht Empfehlungen ausspricht und einfach erstmal drauf setzt, dass innovative Menschen, Architekten oder auch Bauherren oder auch kommunale Bauträger wie die Stadt Korbach, wo auch immer die Initiative dann herkommt, da anfangen, sowas umzusetzen. Das trägt ja auch schon die ersten Früchte. Ich meine, wir sind ja kein Einzelfall mehr in Deutschland und weltweit sowieso nicht, sondern das wird ja auch gemacht, noch natürlich viel zu wenig. Aber die Ansätze sind ja da und je mehr man das publiziert und in die Öffentlichkeit trägt, dieser Podcast dient ja vielleicht auch dazu, desto mehr denkt man auch über solche Dinge nach.
Und glauben Sie, dass das, also wir hatten jetzt gerade eine Veranstaltungstrilogie zum Thema Landnutzungswandel und da ist ja auch ein ganz großes Thema eben der Flächenverbrauch in Deutschland. Da ist ja das 30-Hektar-Ziel bis 2030 erklärtes Ziel der Bundesregierung in der Nachhaltigkeitsstrategie. Glauben Sie, dass der Urban Mining das auch unterstützen kann?
Naja, also das ist wiederum so ein bisschen anderes Thema, ne? Also das ist letztlich dann ja, also unabhängig davon, wie jetzt das Rathaus vom Baustoffgefüge her ausgestaltet worden ist, hätte man ja da auch argumentieren können, naja, wir bleiben in der Stadt, wir nehmen keine neuen Flächen in Anspruch, auch wenn das vielleicht einfacher gewesen wäre, wenn man vielleicht am Stadtrand auch hätte ein Passivhaus oder ein Plusenergie-Rathaus oder irgendwie sowas bauen können, einfach weil man mehr Flächen zur Verfügung gehabt hätte. Nein, also es wurde ja bewusst gesagt, nein, das Rathaus, das muss in der Stadt bleiben, das ist ein Zentrum, das ist auch stadtprägend und hat da eine wichtige Funktion. Und das ist dann wiederum ein bisschen so eine andere Botschaft. Das geht dann so ein bisschen in die Richtung, ja, wir müssen auf unsere Kerne achten, sowohl bei den Dörfern als natürlich auch bei der Stadt. Wir müssen aufpassen, dass da keine Brachen entstehen, die dann lässig negativ ausstrahlen in die umliegenden Quartiere und dass man da nicht so eine Abwärtsspirale bekommt. Und wir kümmern uns um, jetzt sage ich mal, von der Stadt Korbach aus dann eben auch um diese Flächen, dass die eben eine gute Wertigkeit haben oder eine gute Wirkung haben, also positiv auf ihre Umgebungsquartiere ausstrahlen und da dann halt auch irgendwie so Zeichen setzen. Insofern natürlich schon, ne? Also aber ich würde das nicht zu sehr miteinander korrelieren wollen, weil das eine ist halt schon auch sehr die Frage, wie geht man bautechnisch mit Dingen um? Und das andere ist Stadtentwicklung und die Wiedernutzbarmachung von Flächen, von vielleicht auch leerstehenden Gebäuden.
Genau.
Das ist natürlich auch ein Recycling, ein Flächenrecycling und eine Sparsamkeit an der Stelle, aber ist dann halt letztlich ein bisschen anderes Thema.
Könnte halt eine Lösung sein, ne?
Das ist ein großes Problem. Sie haben das schon richtig angesprochen. Also das ist diese Flächenversiegelung in kleinen Städten. Und auch wenn wir heute oder in der Bundesregierung von 400.000 Wohnungen pro Jahr gesprochen werden, dann reden die alle, bin ich felsenfest von überzeugt, ausschließlich über neue Flächen, über neu zu erstellende Gebäude. Und das ist einfach, wo es eine 180-Grad-Wende braucht, umzudenken, also alten vorhandenen Wohnraum oder vorhandene Gebäude wieder nutzbar zu machen. Und da muss es Erleichterungen geben oder auch entsprechende Förderungen. Und dann hat man nämlich das, da sind wir doch so ein bisschen in der urbanen Mine, weil man nämlich die Flächen, die schon versiegelt sind und auch die Gebäude teilweise, die schon stehen, wo schon eine Struktur da ist, die man wieder nutzen kann, um das wieder aufzubereiten. Warum entstehen Containerdörfer, wenn gleichermaßen hier im ländlichen Raum bei uns in Nordhessen, da fahren solch manche Dörfer, da steht jedes zweite Haus leer. Da frage ich mich, warum gibt es da keine Konzepte für? Der private Mensch kann das nicht leisten, ne?
Ja, und dann natürlich auch mit dem Denkmalschutz und so weiter, da sind da dann ganz schön dicke Bretter zu bohren, ne?
Ja. Tatsächlich, wobei ja die Denkmalpflege tatsächlich auch sich mehr bewegt inzwischen, als das früher der Fall war. Ich denke, das ist so ein Zusammenspiel aus verschiedenen Problemlagen, ne? Bei den untergenutzten Gebäuden und auch bei dem Leerstand in den Ortsteilen, dass da teilweise natürlich die Eigentümer nicht verkaufen wollen, zu hohe Preise wollen, dass es vielleicht keine Investoren gibt, dass der Zustand schon zu schlecht ist. Also je nachdem kommen da halt tatsächlich wirklich viele Faktoren zusammen. Das heißt, da ist halt dann jedes Objekt im Prinzip echt eine Herausforderung, das dann wieder zu ertüchtigen. Da gibt es keine einfachen Lösungen. Und im Vergleich dazu ist so ein kleines Neubaugebiet, ach, das ist ja mal schnell gemacht.
Ja, ja, glaube ich, genau.
Dann halt immer der einfachere Weg, um so vermeintlich irgendwie ein Angebot zu schaffen oder so. Das heißt, dass sich dieses dicke Brett wieder Nutzbarmachung von Bestand oder Umnutzung von Leerstand, das ist wahnsinnig anstrengend. Also und deshalb ist das vielleicht immer so was, wo viele dann auch vor zurückscheuen.
Ja, aber ich bin der Meinung, man muss es halt steuern, übergeordnet, weil so ein Ort verliert natürlich immer mehr an Qualität, wenn sie in kleine Städte gehen. Auch teilweise im Osten Deutschlands, wenn man da mal so durchfährt, die stehen dann halb leer. Selbst Städte, die mal 10.000 Einwohner hatten, weil natürlich ein Qualitätsverlust damit einhergeht. Ein Leerstand bedingt den nächsten Leerstand. Und dann verliert so eine Stadt komplett den Boden und dann gehen die Leute woanders hin. Und da muss man politisch intervenieren, bin ich ganz sicher. Anders kriegt man das nicht gebremst.
Ja, und was halten Sie von der Idee, dass man einfach das ganz anders offenlegt, also so eine Art Bewertungsschemata hat für urbane oder rurale Minen, also sowas wie so ein digitales Kataster zum Beispiel oder so ein Gebäudegüterpass, wo wo man dann eben weiß, ah, da ist dieses Rohstofflager und vielleicht gibt's das ja jetzt auch schon fürs Rathaus in Korbach, wo genau aufgelistet ist, so hier und die Materialien gibt's hier.
Nee, haben wir nicht, ist aber eine gute Idee, ja.
Wir wollen doch der Spekulation keinen Vorschub leisten. Nein, also die Frage ist halt tatsächlich, welche Informationen könnte man daraus jetzt über so eine größere Fläche dann wirklich generieren? Also das heißt, man würde jetzt nicht in eine, also Flächenpotenzialkataster, ja, da würde ich sagen, ist total wertvoll. Da gibt es jetzt auch eine neue Grundlage vom Land Hessen, die jetzt gerade veröffentlicht worden ist, um eben untergenutzte Flächen zu identifizieren, um also noch vermarktbare Grundstücke auch zu identifizieren. Das finde ich total sinnvoll. Jetzt in Bezug auf Baustoffe oder solche Ressourcen, ja, kann ich mir im Moment den praktischen Nutzen noch nicht so richtig vorstellen, weil es würde ja wahrscheinlich kein Investor jetzt gezielt nach Baustoffen im urbanen Raum suchen oder so. Also,
wo solche Baustoffbörsen gibt es ja schon, wo sowas angeht.
Aber das ist ja in der Regel dann schon abgebaut.
Abgebaut
und auf eine Palette gestapelt.
Naja, wir können das ja mal als Gedanke für die Zukunft lassen und vielleicht gibt's das ja dann immer noch. Ich weiß, Sie als Architekten schlagen da wahrscheinlich auch zwei Herzen in einer Brust, dass man denkt, naja, das soll doch erstmal für ganz lange so sein, das Rathaus, was wir gebaut haben. Und dann auf der anderen Seite irgendwann wird es halt mal eine nachfolgende Generation geben, die sagt, boah, da wollen wir doch jetzt was ganz anderes draus machen. Ja, das ist bestimmt auch ja spannend, sich das so bewusst zu machen, dass es so, dass man solche Gefühle hat, ne?
Ja, ich kann mich daran erinnern, dass es beim Vorgefall IBP gab es tatsächlich mal ein Projekt, da war auch die Idee, dass man Bauteile mit Chips ausstattet, die man dann letztlich auch wieder auslesen kann, wo dann im Prinzip die Baustoffqualitäten und die Produkte quasi dann auslesbar sind am konkreten Objekt. Also dass man wirklich sagt, wie so eine Art ja, Barcode, den man scannen kann und man weiß, was ist das für eine Konstruktion. Ja, das scheitert ja dann oft so ein bisschen halt in der praktischen Umsetzung bei der Komplexität des Bauens, aber lässt sich natürlich, also gerade bei allem, was man jetzt nicht so auf den ersten Blick sieht oder wo man nicht so ganz genau weiß, was ist denn das eigentlich, wäre sowas natürlich sinnvoll. Man kann sich natürlich dann immer fragen, naja, wann überholt einen eigentlich der technische Fortschritt und ist das dann in 50 Jahren, wenn ich die Information brauche, habe ich dann noch das passende Lesegerät, ja? Also nützt ja nichts, wenn man eine Schallplatte hat und irgendwer noch ein Schallplattenspieler. Also insofern ist das halt immer so ein bisschen so eine Sache mit der Digitalisierung im Baubereich. Wir haben so unglaublich langlebige Konstruktionen. Und da ist es vielleicht wirklich der Trend, lieber wieder etwas einfacher zu bauen, weniger komplexe Bauteile zu machen, die dann ein bisschen augenfälliger dann auch analysierbar sind später, ist vielleicht der nachhaltigere Weg an der Stelle.
Ja, verstehe. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage an Sie beide, weil die hat es echt in sich. Und zwar haben wir so die Tradition bei uns im Podcast, dass wir immer zusammen noch das Landü-Ei zusammen auspacken. Und das ist das Landü-Ei, das ist eine Frage an Sie. Und zwar, was ist denn eine Überraschung oder etwas Bemerkenswertes, was Sie gesehen oder erfahren haben in Bezug auf die ländlichen Räume? Kann auch gerne eine Anekdote aus dem eigenen Leben sein.
Tja, da haben wir uns jetzt. Ich lebe schon so lange im ländlichen Raum und es ist ja so wirklich auch, naja, sozusagen so mein Traumumfeld. Also ich würde da ja auch nie weg wollen. Insofern vielleicht ist der Überraschungsmoment an der Stelle gar nicht so groß. Vielleicht brauche ich lieber so ein Stadtüei. Ja,
das können wir auch gerne umdrehen. Also auch finde ich auch interessanter Hinweis. Das hat mir noch nie jemand gesagt. Also wenn Sie ein Stadtüei haben, was Ihnen gerade eingefallen ist, dann auch gerne her damit.
Also für mich war schon überraschend letztlich, also ich lebe ja schon sehr lange in der Region und mein Ü-Ei war tatsächlich schon diese hohe Innovationsbereitschaft oder diese Bereitschaft, auch irgendwie neue Dinge auszuprobieren. Man assoziiert ja eigentlich Innovationsprojekte oder auch Pilotprojekte ja schon dann auch eher mit den großen Städten und mit den Szenen, die man ja dann auch so kennt, so gerade aus der Forschung. Es sind ja immer die gleichen, die da irgendwie auch in den großen Projekten dabei sind. Und da muss ich sagen, war mein Ü-Ei wirklich, dass hier auch viel geht auf dem Land, ja, auch an Innovationen und an neuen Ansätzen. Und das Spannende daran ist ja immer, dann trifft praktisch ein ziemlich hohes Niveau an Innovation dann auf teilweise sehr, sehr bodenständige und doch sehr, wie soll ich sagen, beharrende Kräfte, die dann natürlich auch oft ihre Schwierigkeiten haben mit so ganz neuen Dingen. Und dass das dann trotzdem so geht, indem man das vielleicht einfach so mitmacht, das war schon auch ein schönes Ü-Ei, schöner Ü-Ei-Inhalt an der Stelle.
Ja. Ich weiß nicht, ob es jetzt den Begriff des Ü-Eis richtig trifft, aber ich will das mal anknüpfen, was die Christina da gerade auch schon angesprochen hat. Also die Wertschätzung in so einer kleinen Stadt für bestimmte Ideen oder auch Innovationen, die ist schon gegeben. Die muss man halt anders wecken als in der großen. Hier ist niemand unterwegs und sagt, ich möchte jetzt mal innovativ sein oder mal neue Impulse setzen, sondern man ist hier bodenständiger. Und wenn diese Bodenständigkeit, wenn man die dann erstmal geknackt hat und mit Sachen kommt, die positiv sich entwickeln, ob das jetzt so ein Rathausprojekt ist oder auch dann im Endeffekt das Urban Mining, dann wird das gern angenommen. Es hat auch eine gewisse Wertigkeit. Das geht hier nicht unter im allgemeinen Geplänkel und jeden Tag irgendwie was Neues, sondern es hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Und das ist dann eine hohe Akzeptanz und auch der Leistung, die man da selber mit eingebracht hat. Und das ist schon, muss man schon wertschätzen. Das ist ein Ü-Ei, das weiß ich nicht, weil wenn wir auf dem Land sind, dann überrascht uns das ja alles nicht. Aber das war hier das Besondere an Korbach. Also wenn so eine Stadt so eine Größe hat, wie hier annähernd 25.000 Einwohner, dann ist das schon erstaunlich. Man hat ja die Infrastruktur mehr oder weniger von der Großstadt. Also man hat ein Krankenhaus, ein Kino, ein Schwimmbad, ein Rathaus, was dazugehört. Aber alles ist etwas näher, menschlicher. Ne? Man hat einen dichteren Bezug dazu. Das ist eigentlich das, was das so interessant macht, auch für mich. Wie gesagt, ich komme ja aus Kassel. Das ist jetzt nicht gerade eine Metropole, aber immerhin schon eine Großstadt. Und da war das alles viel, viel verworrener, verzwickter. Wenn man da im Bauamt war und hatte irgendeine Idee und wollte was umsetzen, dann musste man viele Hürden nehmen. Und hier ist man als Leiter eines Fachbereichs direkt unmittelbar mit dem Bürgermeister in Kontakt und bekommt halt also auch viel Leistung direkt auf die Straße, wenn man das möchte.
Ja, das ist doch ein wirklich schöner Aspekt als Land-Ü-Ei. Das nehme ich gerne mit. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Das war Landaussichten. Bis zum nächsten Mal.